Braincast auf der Frequenz von Gehirn und Geist.
Herzlich willkommen bei Episode 40 von Braincast, dem neuronalen Schulfunk. Heute werden nur die Ausgeschlafensten die Intro überleben, denn es geht um unser Einfühlungsvermögen, um Spiegelzellen und darum, was das alles mit Gehen zu tun hat. Und das ist ganz erstaunlich. Denn wenn Sie gerade auch herzhaft gähnen mussten, sagt das etwas über Ihre Empathie. Je schneller wir mitgähnen, so die Forscher, umso größer scheint sie zu sein. Mussten Sie dagegen nicht gähnen, sind Sie vermutlich nicht verschlossen, sondern eben mehr der visuelle Typ. Empathie kommt aus dem Griechischen und bedeutet mitleiden. Und das verteilen wir lieber selektiv. Zwar ist Gähnen ansteckend, aber wir lassen uns eben nicht von jedem anstecken. Und wir müssen es lernen. Kleinkinder sind erstaunlich resistent, während bei Erwachsenen das Selbstbild eine große Rolle spielt. Nicht nur beim Gähnen, sondern auch beim Ausmaß der Empathie. Und wenn wir bis vor kurzem dachten, die Ansteckung sei eine rein menschliche, auch die beiden Schimpansendamen Ai und Mari lassen sich vom Gähnen ihrer Kollegen im Versuch anstecken. Und warum die ganze Gähnerei? Mein Teil der Theorie stammt direkt aus der Hundeschule. Bellt er, weil es im Treppenhaus rumort, ist mein Gähnen das Signal, dass alles in Ordnung ist. Denn ich bin ja der Chef im Rudel und ich würde, so seine Logik, kaum gähnen, wenn Gefahr im Verzug wäre. Was ich ja wüsste, weil ich bin ja Chef. Durchdenkt man diese kanide Logik genauer, wirkt die Begründung irgendwie zirkulär. Aber mein Hund ist mehr für die Länge seiner Nase als für die Länge seiner Gedankengänge bekannt. Vielleicht gilt diese Theorie nur für den Hundeanteil der Bevölkerung. Aber auch beim menschlichen Rudel wird im gegenseitigen Begähnen eine uralte Form sozialen Verhaltens vermutet. Dass es dabei, so eine These, auch ein Reset für das mentale Selbstbild darstellt, dass es zudem Selbstwahrnehmung und Aufmerksamkeit anhebt, sei hier nur in Klammern erwähnt. Die ansteckende Wirkung des Gähnens bringt uns also auf ein ähnliches geistiges Niveau. Sie vermittelt wortlos eine gemeinsame Stimmung. Das ist wichtig, denn der Mensch als soziales Tier ist die ganze Zeit damit beschäftigt, seiner Umwelt in den Kopf zu schauen und herauszufinden, was dort vor sich geht. Immerhin könnte es um Leben gehen und Tod, schlimmstenfalls den eigenen. Wer sich gut in andere hineinversetzen kann, ist also im Vorteil. Das hat der Evolution wohl zu denken gegeben und sie hat den Prozess automatisiert. Sehen wir furchtsame Gesichter, werden Gehirnareale für Motorik und Emotion aktiviert und wir damit für eine schnelle Flucht vorgeglüht. Ängstliche Körpersprache führt zu ähnlichen Effekten. Hier liegt dann auch einer der Auslöser für Massenpanik. Auf der anderen Seite des Spektrums fühlen wir uns ausgesprochen wohl, wenn andere eine ähnliche Motorik aufweisen wie wir. Und so ist an diesen Flirt-Studien, in denen die Forscher vorherzusagen behaupten, ob zwei das Lokal gemeinsam verlassen oder nicht, tatsächlich was dran. Künftige Paare greifen häufiger zeitgleich zum Glas oder schlagen gleichzeitig die Beine übereinander. Und auch das NLP hat recht mit seinem Rat an Verkäufer, dem anderen in seinen Bewegungen zu folgen und ihn so an die Angel zu bekommen. Dort heißt es dann Pacing. Und das wiederum machen unbewusst auch Menschen, die sich in einer Gruppe ausgeschlossen fühlen. Betrachten wir das ganz abstrakt und theoretisch, bilden wir in unserem Kopf eine Theorie über die Vorgänge in einem anderen Kopf. Das zumindest besagt die Theory of Mind, die wir schon im Braincast 25 über das Bewusstsein angesprochen haben. Es gibt sie in zwei Varianten. In der Simulationstheorie stülpen wir unsere Erfahrungen über Verhalten und Hirnzustände anderer Leute und versuchen so nachzuvollziehen, was sie gerade treibt und treiben. In der zweiten Variante mit dem lustigen Namen Theorie-Theorie nutzen wir eigenständiges Wissen, das wir im Lauf der Jahrzehnte angesammelt haben und sind so unabhängig von unseren Erfahrungen. Wir vollziehen also nicht nach, wir schätzen ein. Der Unterschied ist genauso essentiell wie Erbsenzählerei. Und beide Varianten haben einen Haken. Sie funktionieren nur in Bereichen, in denen wir Erfahrungen haben und umso besser, je mehr wir uns auskennen. Das ist nicht so abstrakt, wie es sich anhört. Und Eltern kennen es aus eigener Erfahrung. Jeden Schmerz ihrer Kinder spüren sie oft wie am eigenen Leib. Das lässt sich durchaus wörtlich verstehen und ist alles andere als Einbildung. Die ersten Versuche in diese Richtung stammen von Tanja Singer und beschränkten sich auf glückliche Ehepaare. Zuerst wurde der Frau ein harmloser Schmerz zugefügt, wobei ihre Hirnreaktion im Scanner beobachtet wurde. Dann kam der Mann an die Reihe. Und während er dem gleichen harmlosen Schmerz ausgesetzt war, wurde wieder ihre Schmerzmatrix aktiv. Hatte sie mehr Erfahrung mit den Stromstößen, reagierte sie intensiver. Und sogar wenn die Forscher zwischen leichten und heftigeren Schmerzreizen variierten, für die Frau jeweils differenzierbar durch unterschiedliche Lichtsignale, ließ sich auch diese Abstufung in ihren Reaktionen auf seine Schmerzen nachweisen. Inzwischen ist sogar bekannt, dass selbst Daumenmuskeln zucken, wenn wir zusehen müssen, wie ein anderer Daumen gepiekst wird. Und, wie wir vor kurzem in den Wissenschaftsmeldungen gehört haben, zeigen sich auch Mäuse beeindruckt von den Schmerzen ihrer Käfiggenossen. Dieses Verhalten wird inzwischen Resonanz genannt und beschreibt sowohl in Wort wie in Verhalten ein Konzept, das noch vor 20 Jahren als weit weg von aller Wissenschaft und extrem esoterisch gegolten hatte. Das änderte sich so. Anfang der 90er untersuchten die italienischen Forscher Vittorio Gallese und Giacomo Rizzolatti Greifbewegungen bei Makaken. Dazu beobachteten sie per Elektroden im prämotorischen Kortex entsprechende Neurone der Affen. Jedes Mal, wenn die Tiere nach Erdnüssen griffen, feuerten diese Zellen und der dazugehörige Apparillo registrierte das Signal. Das tat er einmal auch bei einem Tier, das einfach nur herumsaß. Tatsächlich gegriffen hatte ein Kollege. Wir können uns an dieser Stelle schon denken, was los war, aber die römischen Forscher mussten erst mal denken. Offensichtlich feuerten bestimmte Neurone zur Handlungssteuerung auch dann, wenn die Handlung am Ende nicht ausgeführt wurde, sondern bei einem anderen Wesen beobachtet wurde. Gallese nannte diese Zellen entsprechend Spiegelzellen. Manchmal werden sie auch Monkey-Do-Cells genannt. Bei Menschen werden Spiegelzellen auch für größere Aufgaben zuständig vermutet. Am stärksten für Sprache, weil der Bereich ihres Vorkommens im Makakenstirnhirn bei Menschen für eben diese zuständig ist. Aber auch Lernen durch Nachahmung ist ein vielversprechender Kandidat. Das großartige amerikanische Wissenschaftsmagazin Seed vermutet gar, dass Sportsendungen trotz Lümmeln auf der Couch bei solchen Sportarten wie Tennis und Golf schon unter Training läuft. Zu den großen Aufgaben zählen natürlich auch das genannte Einfühlungsvermögen in Vorhaben oder Schmerz. Damit mutieren Spiegelneurone zunehmend zum Buzzword der Kognitionswissenschaften. I predict that mirror neurons will do for psychology what DNA did for biology, sagt zum Beispiel Ramachandran und liegt damit womöglich nicht so falsch, denn das Konzept beantwortet so viele offene Fragen, dass es an eine Sensation grenzt. Mitgefühl sein kompliziertes Gebilde, wenn man es auf Zellbasis erklären will. Der sicherste Ort für Spiegelzellen findet sich im Bereich Verhandlungsplanung. Die tatsächliche Ausführung liegt eine Querfurche weiter hinten. Zwischen Handlung und Ausführung kann immer noch eine Hemmung stattfinden. Und genau die passiert, wenn wir andere Leute durch die Augen der Spiegelzellen betrachten. Andernfalls würden wir jede Handlung imitieren. Und sogar das kommt vor. Schon Darwin beschrieb die sogenannte Imitationskrankheit, deren Betroffene gar nicht anders können, als gesehene Gesten nachzuahmen. Gar nicht tätig werden die Spiegelzellen dagegen bei Autisten, wie eine Studie aus dem Jahr 2005 festgestellt hat. Womöglich wird ein ähnlicher Zusammenhang demnächst für Schizophrene bewiesen. Es gibt ein deutsches Buch zum Thema »Warum ich fühle, was du fühlst« von dem Freiburger Professor Joachim Bauer. Und das Lesen wurde mir bald anstrengend. Kaum ein Rätsel an der Schnittstelle von Geist und Materie, das die Theorie der Spiegelzellen nicht lösen könne, so scheint es. Zwar hat Bauer gute Informationen aus erster Hand, dass die Spiegelzellen besser bei freundlichen Menschen funktionieren, während, einmal mehr, Angst und Stress eine hemmende Wirkung haben, zum Beispiel. Doch Resonanz kann nur ein Teil der Geschichte sein. So werden viele Wahrnehmungen vom Gehirn, wenn auch unbewusst, ganz gezielt gesucht. Wenn die Amygdala beispielsweise bei der Sehhirnrinde die Suche nach aufgerissenen Augen und anderen Anzeichen von Angst in Auftrag gibt. Zudem steht der momentane Spiegelzellen-Hype bisher ohne empirische Grundlage am lebenden Menschen da. Trotzdem, Spiegelzellen sind eine der größten Entdeckungen der letzten Jahre. Nicht nur liegt in ihnen eine mögliche Erklärung für die Entwicklung von Sprache, sondern auch von imitierender Bewegung. Trotz ihrer Banalität immer noch eines der größeren Rätsel und Basis vieler essentieller Prozesse. Beobachtbar per EEG ist wohl eines der größeren Ausrufezeichen. Spiegelzellen werden aktiv, wenn wir uns einfach über bestimmte Bewegungen, zum Beispiel einen Golfschwung oder eben einen Aufschlag beim Tennis, unterhalten. Das bedeutet einen enormen Sprung auf der Abstraktionsskala, wenn auch wirklich abstrakte Sätze die Spiegelzellen kalt lassen. In ihrer Gesamtheit betrachtet, macht sie das enorm menschlich. Sie denkt nicht zu wenig, indem sie sich wie viele ihrer Kollegen nur auf bestimmte Linien oder Töne beziehen, aber sie denken auch nicht zu viel. Näher sind wir uns selbst in unserem Hirn bisher wohl noch nicht gekommen. Zum Schluss noch zwei echte Perlen sozialen Verhaltens. Die erste ist eigentlich keine, sie ist vielmehr erschreckend. Sie basiert auch nicht auf Spiegelzellen, sondern auf dem medialen, dem mittigen präfrontalen Kortex, der eigentlich aktiv wird, wenn wir über andere Menschen nachdenken. Doch als in einer amerikanischen Studie die Versuchsperson Drogenabhängige und Nicht-Sesshafte zu sehen bekam, wurde der mediale PFC überhaupt nicht aktiv. Dafür empfanden die Probanden Ekel. Sprich, Penner und Junkies werden von weiten Teilen der Bevölkerung nicht als nachdenkenswert empfunden. Sie werden nicht einmal als Menschen anerkannt. Und das betrifft bestimmt nicht nur Amerikaner. Jetzt eine echte Perle. Untersuchungen zeigen, dass wir mit uns selbst am ehesten tanzen oder musizieren können. Unsere Spiegelneurone sind bei der Betrachtung des eigenen Tanzstils viel aktiver als bei der Betrachtung fremden Gezappels. Und wenn wir mit einer zweiten Stimme vom Band musizieren sollen, klappt dies deutlich besser, wenn, ohne unser Wissen, unsere eigene Einspielung zum Einsatz kommt. Was natürlich überhaupt kein Wunder ist, aber dann eben doch ganz klar zeigt, wie sehr wir in der Einschätzung anderer Menschen von uns selbst ausgehen. Wir sind uns selbst das Maß aller Dinge. Mit dieser wissenschaftlichen Weisheit endet die Empathie und wir wenden uns dem Wahnsinn zu, den Beach Boys und ihrem Chefdenker Brian Wilson. Steve Ayan von der Gehirn und Geist erzählt uns, ob eine psychische Störung tatsächlich die Kreativität steigern kann.
Aus statistischen Untersuchungen ist eigentlich bekannt, dass besonders kreative Menschen, also zum Beispiel Künstler oder Musiker, Schriftsteller, eher zu anfällig sind für psychische Störungen, also dass in dieser Bevölkerungsgruppe sozusagen häufiger zum Beispiel Depressionen oder schizophrene Störungen auftreten. Ist natürlich sehr schwierig zu sagen, inwiefern das mit der Kreativität und dem der Schaffenskraft dann zusammenhängt. Wir hatten in unserem letzten Heft eine sehr interessante Fallgeschichte über Brian Wilson. Das ist der ehemalige Bandleader der Beach Boys, also dieser sehr bekannten amerikanischen Popband, die in den 60er Jahren riesen Erfolge hatte. Zum Beispiel Surf in USA oder Good Vibrations, das sind ganz berühmte Songs von denen. Und der Brian Wilson ist in sehr jungen Jahren, also schon so circa Mitte der 60er Jahre, nach und nach immer mehr an einer psychotischen Störung erkrankt. Also er war schon immer ein sehr exzentrischer Typ mit sehr kreativen Ideen. Das hat sich aber mit der Zeit immer weiter gesteigert, sodass er, und das wird in dieser Fallgeschichte zum Beispiel sehr schön nachvollzogen, wie fern das eben auch mit seinem künstlerischen Output, mit seiner Musik zusammenhängt. Also er hat zum Beispiel angefangen bei Studioaufnahmen nicht mehr einen Song in einem Take so von vorne nach hinten einfach aufzunehmen, sondern hat sehr komplexe Melodielinien sich ausgedacht, die dann erst im Nachhinein zusammengemischt wurden. Oder er hat zum Beispiel seine Musikerkollegen dazu genötigt, irgendwie in Feuerwehrmann-Kostümen zu spielen, oder hat Sand im Studio aufschütten lassen, um so für Strandatmosphäre zu sorgen. Es ist so, dass man vermuten kann, oder dass der Autor unserer Fallstudie zum Beispiel vermutet, dass also diese Störung psychischer Art bei dem Brian Wilson zwar dazu geführt hat, dass er sehr viele Ideen, zum Teil auch wirklich verrückte Ideen, produziert hat, er aber immer mehr die Fähigkeit verlor, diese anschließend eben zu sichten, die richtigen Dinge von den schlechten Ideen auszusortieren und miteinander zu kombinieren. Also Neuropsychologen sprechen davon von exekutiven Funktionen, die man dafür braucht. Und das hat also beim Brian Wilson nach so etwa Ende der 60er Jahre dazu geführt, also da diese exekutiven Funktionen immer schlechter bei ihm wurden, dass er so mit seinen vielen, zum Teil auch guten Ideen nicht mehr viel anfangen konnte. Und er ist schließlich aus dem Musikbusiness ausgestiegen. Er war dann lange Jahre wirklich vollkommen von der Bildfläche verschwunden, hat stark zugenommen und hatte so ein ziemlich turbulentes Leben hinter sich, wurde drogensüchtig, medikamentenabhängig. Ist jetzt aber nach fast 4 Jahrzehnten, hat er ein Comeback gehabt, ist 2004 mit einer neuen Platte herausgekommen, in dem er altes Material jetzt wieder zusammengemischt hat und hat also doch das geschafft, seine psychologische Störung durch eine vernünftige Therapie und eben auch einen vernünftigen Medikamenteneinsatz in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank nach Heidelberg. Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Der ausführliche Artikel heißt Wahnsinnig musikalisch und stammt aus der Doppelausgabe 7/8/2006. Nun die Wissenschaftsmeldungen und das Kleingedruckte. Ich wünsche Ihnen schon vorher bis zur nächsten Episode eine schöne Zeit. Das war Arvid Ley mit dem Hirnfunk aus Weimar.
Diese Woche in der Wissenschaft.
Wissenschaft.de meldet, dass unbewusste Sprachveränderungen zusätzliche Informationen transportieren können und dass Angst zu vorschnellen Urteilen führt. Spektrum Direkt berichtet, dass Medikamente sich in ihrer Wirkung auch abhängig von der Rassenzugehörigkeit unterscheiden. Und über eine Datenbank mit über 7000 Verhasplern und der dazugehörigen Forschung. Wissenschaft.de meldet die Spätfolgen von Traumata auf das Gedächtnis. Und dass Computer bei der Diagnose von Schizophrenie helfen könnten. Reichweite melden, wie sich elektrische Felder positiv auf die Wundheilung auswirken können. Spektrum Direkt berichtet über Glück im nationalen Vergleich. Dänemark liegt ganz weit vorn. Alle Wissenschaftskanäle und Fernseher freuen sich über eine Pille zur Gewichtsabnahme und Rauchentwöhnung. Und die meisten melden, dass die innere Uhr sich an der Nahrungsaufnahme orientiert. Wissenschaft.de meldet einmal mehr, dass brutale Videospiele zu emotionaler Abstumpfung führen. Spektrum Direkt meldet, dass Apfelsaft gegen Vergesslichkeit hilft. Wissenschaft.de meldet, dass Neues das Gedächtnis stärkt.
Das Kleingedruckte.
Schön, aber thematisch ohne jede Aussage, beginnt Episode 40 mit Ambient Glider von Dreamweaver. Es folgen Fangorn the Forest von Blood J. Lindner, Hidden Souls von DJ Koa, Remember Hope von Farewell Redemption und Joy von Ekayani and the Healing Band. Alle Titel sind Podsafe und käuflich zu erwerben beim Podsafe Music Network. Verlinkt finden Sie sie im Braincast-Blog unter http://braincast1.blogspot.com. Feedback bitte an al@nurindeinemkopf.de.